Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
All Monat einmal im ganzen Jahr schaut DRS 1 einen Tag lang in die Zukunft. Heute ist der letzte von diesen Zukunftstagen und es liegt fast schon auf der Hand, geht es gerade dann im Doppelpunkt um das Thema, wo unsere Welt in den letzten Jahren am extremsten verändert hat und weiter wird verändern. Digitalisierung. Die Tatsache, dass wir plötzlich unzählige Möglichkeiten haben, immer und überall miteinander zu kommunizieren und dass wir über das Internet sofort Informationen über alle und alles kriegen, dass wir das, was früher eine ganze PTT gewesen wäre, in Form von einem Handy im Hosensack umeinanderträgend, all das hat unseren Alltag und vielleicht auch uns anders gemacht.
Mit DRS 1 in Zukunft.
Und wie es denn könnte weitergehen mit der Entwicklung der digitalen Revolution? Die Frage stellt Karin Frey jetzt im Doppelpunkt «Schöne neue Welt».
Und stelle ich die Frage an drei Leute, die aus ganz verschiedenen Gebieten kommen, die aber in ihrem Alltag alle mit Computer oder eben mit der digitalen Revolution zu tun haben. Ich begrüsse den ETH-Professor und IT-Unternehmer Anton Gunzinger, dann den Dominik Petko, Professor an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, die Schweiz, und den Soziologen Christoph Müller. Die Idee von dieser Stunde Doppelpunkt ist es, den grossen Bogen zu spannen und im Grossen darüber nachzudenken, was die digitale Revolution mit uns macht. Und wir probieren vielleicht ein bisschen mehr als nur einen Kaffeesatz zu lesen in Bezug auf das, was noch alles auf uns zukommt. Eine Revolution ist etwas, wo schnell kommt, wo gewaltig kommt, und das ist der Moment, um den Gordon Moore zu zitieren. Der Gordon Moore ist Mitgründer der Computerfirma Intel. Er hat 1965 den Grundstein für das sogenannte Moore'sche Gesetz gelegt. Und das geht davon aus, dass sich die Leistung von neuen Computerchips alle 18 Monate verdoppelt. Das heisst, sie werden doppelt so stark, doppelt so schnell, haben doppelt so viel Power. Er hat nicht Unrecht gehabt, real verdoppelt sich die Leistung von diesen Chips etwa alle 20 Monate. Oder anders?
Nach dem Moore'schen Gesetz verdoppelt sich die Leistung der Computer alle 18 Monate. Ein handelsübliches Handy verfügt heute über mehr Rechnerleistung als die Computer der ersten bemannten Mondfahrt vor 40 Jahren.
Anton Gunzinger, Sie wissen, was technisch möglich ist und an was man rumtüftelt. Das nicht zuletzt, weil das genau das ist, was man in Ihrem Unternehmen macht. Hard- und Softwareentwicklung und Technologiestudien. Ganz gross in den Schlagzeilen sind Sie in den 80er Jahren mit der Erfindung des Supercomputers gewesen. Können Sie ganz kurz sagen, um was es dort mal gegangen ist und was auch die Hoffnung war, was dieser Supercomputer so können?
Supercomputer, redet man davon, von den schnellsten Computern auf der Welt. Und in der Regel sind das die 500 schnellsten Computer, die es einfach gibt. Und das ist so etwas wie Formel 1. Nur wie der richtig gesagt hat, ist das Rennen einfach so wahnsinnig. Also auch anderthalb, zwei Jahre wird sich das verdoppeln. Und die 500 schnellsten Computer von damals, da haben wir können mitspielen, einfach zuvorderst vorne. Und wenn man nachher schaut, der schnellste dort ist, nach 8 Jahren ist das der langsamste von diesen 500. Und 8 Jahre später etwa haben wir es im PC, inne, wo wir daheim haben.
Und wieso ist das so wichtig gewesen? Also, was hat das gebraucht, der Supercomputer? Was haben wir mit dem gemacht?
Also, dort war es eigentlich für uns mehr ein Spiel gewesen, einfach da dabei zu sein. Und zwar, in der Regel kostet der schnellste Computer immer 100 Millionen. Das ist, konstant geblieben über die letzten 20 Jahre. Und wir haben dann mit einem, ganz kleinen Budget, gleiche Leistungen erreicht. Und das war natürlich spannend gewesen, so ein bisschen Kampf, David gegen Goliath. Und das war eigentlich das Lustige dran gewesen für uns.
Gut, Stichwort Spiel, auf das können wir definitiv noch zu reden. Ich möchte Christoph Müller fragen, Soziologe. Sie befassen sich unter anderem mit unserem Verhalten in der digitalen Welt, gehen an der Zürcher Hochschule der Künste auch Kurs, die sich damit befassen. Aus der Sicht des Soziologen, was würden Sie sagen, was sind jetzt die interessantesten Phänomene in dieser Digitalisierung, die sich auch auf die Gesellschaft auswirken?
Ja, zuerst muss ich vielleicht sagen, ich bin auch noch, also ich bin Soziologe und auch Sozialhistoriker. Also befasse mich mit der Geschichte von den letzten 150 Jahren ungefähr, seit der Industrialisierung. Und aus dieser Sicht heraus muss ich mich auch immer ein bisschen fragen, was ist denn wirklich so wahnsinnig neu? Also sozialer Wandel hat es immer schon gegeben, Gesellschaften haben sich immer schon verändert. Wenn man von Revolution redet, dann sieht man das im historischen Rückblick aber so, wie wenn es jetzt, einfach einen Tag hat gegeben, einen Moment, und dann ist alles anders geworden. So. Ein aktuelles Beispiel wäre 9-11, die Anschläge auf die Türme in den USA. Sagen wir, ja, jetzt ist alles anders, von jetzt an ist alles anders. Und das ist ja meistens nicht so, sondern es sind evolutionäre Entwicklungen, also langsam ablaufen, die sich verändern und die auch nicht immer nur mit Digitalisierung zu tun haben.
Und was wäre das Beispiel?
Genau. Ja, aber neu, jetzt so, um auf den Punkt zu kommen, finde ich schon, dass es eine Beschleunigung hat gegeben. Also, dass es mehr Sachen gibt, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Seien das Bilder, Töne, die in schneller Abfolge aufeinander kommen. Also, ich habe heute Gratiszeitungen, die ich lese, ich habe Plakatwände, wo ich mich damit auseinandersetzen muss. Und das finde ich eigentlich neu, dass man viel mehr herausgefordert wird, sich mit solchen Inputs, mit solchen Sachen, die man sieht, halt müssen irgendwie auseinandersetzen.
Und ich könnte dann meinen dritten Gast ins Spiel, nämlich der Dominik Petko. Sie sind von Haus aus Pädagoge und Ihr Fokus in unserem Bildungssystem ist von der Schule bis zu der Erwachsenenbildung der Gebrauch eben von diesen neuen Medien, wie man damit umgeht, wie man das auch in der Bildung einsetzen kann. Welche Aspekte sind es denn, die Sie besonders interessieren?
Das sind also ganz verschiedene Aspekte. Also der einfachste ist sicher, wie kann man Computer, wie kann man das Internet brauchen, damit man besser lesen, schreiben, rechnen lernt, besser Geschichte versteht. Das ist so der einfachste Bereich. Komplexer wird es da, wenn es darum geht, wie macht man Kinder und Jugendliche eigentlich fit für diese Medienwelt? Wie geht man um mit diesen gewandelten Wirklichkeiten? Und am komplexesten wird es wahrscheinlich da, wo es um Schulorganisation geht. Die Schule ist ja etwas, das ist entstanden oder wesentlich geprägt worden im Zeitalter der Industrialisierung. Vieles, was wir von der Schule kennen, von der Glocke bis zur Sitzordnung, hat ja was sehr stark Fabrikartiges. Und heute leben wir natürlich in ganz anderen Zeiten. Heute sind wir auf dem Weg vielleicht in eine Informations- und Wissensgesellschaft. Und man muss sich fragen, wie kann man heute in der Schule noch unterrichten, wenn eigentlich, oder was sollte man in der Schule unterrichten, wenn jedes Kind eigentlich Google im Hosensack hat, mit im eigenen Handy zum Beispiel.
Und in der Schule läutet aber gleichzeitig immer noch quasi die Fabrikglocke.
Natürlich nicht in allen Schulen. Also es gibt viele Schulen, die haben sich auf den Weg gemacht und haben versuchen, etwas zu ändern. Und da gibt es mittlerweile sehr unterschiedliche Initiativen, die wirklich sehr interessant sind.
Ich will mit Ihnen drei einen Schritt zurückgehen für einen Moment noch. Und Sie fragen die Revolution, wieso hat die überhaupt angefangen? Macht ihr euch da Gedanken dazu, Anton Gunzing?
Eines der wichtigsten Punkte ist sicher, dass Computerleistung so günstig erhältlich ist. Also die Kosten, gleichzeitig mit der Rechenleistung, die auf den Gold gehen, auch die Kosten runter. Und das ist eigentlich die, wenn man so schaut in die Geschichte der Menschheit, ist der Computer wahrscheinlich das Ding, wo bis dahin, wo sich so extrem, was Kosten und Leistung anbelangt hat, gibt es nichts anderes, was sich so extrem entwickelt hat. Also eben die, was er vorher schon gesagt hat, die Verdoppelung auch 18 bis 24 Monate, das ist einfach, das ist Wahnsinn, oder?
Warum ist das so schnell?
Das ist, warum es so schnell geworden ist, dass sie die pfiffigen Ingenieure hat jetzt mal gesagt, nein, wo natürlich, das ist ein Rennen auch, oder? Weil man einfach sagt, wenn ich schneller einen Rechner habe, dann bin ich im Vorteil. Weil ich kann dann einfach in der gleichen Zeit mehr machen. Also ist eigentlich fast im schlimmsten Fall fast die schlimmste Ausprägung vom Wettbewerb, oder? Also wo man einfach, man ist wirklich in einem extremsten Rennen. Und da versuchen sich die Besten dran, einfach da irgendwo mitzurennen in dem Rennen. Die grössten Köpfe dort dran. Und das hat den Preiszerfall so wahnsinnig vorantrieben. Und jetzt, dank dem Preiszerfall, und dann gibt es plötzlich Anwendungen, die früher nie denkbar gewesen wären. Wir haben ja neben den PCs, die alle Leute können, sind im Hintergrund etwa 10 bis 20 Milliarden Computer versteckt, die wir daheim haben. Also heute hat jede Person daheim neben dem PC noch etwa 20 andere Computer, wo sie gar nicht weiss, dass da Computer sind.
Zum Beispiel der Herzschrittmacher, oder?
Das ist einer davon. Also über das Hörgerät, Herzschrittmacher, die Fernbedienung vom Fernsehen, über den CD-Player, Zahnbürste und der Kochherd, der sowieso einen Computer drin hat, mit der automatischen Backuhr und Temperaturregel und. Und im Auto alleine hat er heute 40 bis 100 Computer drin.
Kleiner Blick in die Zukunft, wie lange geht es noch so schnell weiter?
Das fragen wir uns auch schon die ganze Zeit. Und wir haben schon, wenn ich jetzt ehrlich sein, hat es ein paar Prognosen gegeben, jetzt ist der fertig, oder? Und jetzt hat man wieder eines erreicht, wo man sagt, also jetzt sind wir der Bau, die Bauteile werden ja immer kleiner und langsam ist der Transistor in der Grössenordnung, wo es wirklich, Transistor um noch wenige Atome gross ist. Und wenn er dann noch kleiner wird, dann kann man wirklich, man kann nicht kleiner als ein paar Atome machen, weil sonst wird er unzuverlässig.
Zeitprognose? Wann kommen wir zum Verschnaufen?
Wir gehen jetzt natürlich, wir versuchen das abzuwenden, indem man sagt, jetzt gehen wir in die Breite, statt dass wir aufhören mit, dass wir nachher noch einzelne Prozessoren machen, machen wir dann über viele Prozessoren auf einen Gleichchip. Also, dass man sagt, jetzt gehe ich halt in eine andere Dimension, damit das ASIO nicht aufhört.
Sie beide nicken.
Also, ich denke, die Beschleunigung der Rechenleistung ist für den Normalbürger ja eigentlich nur dadurch spürbar, dass alles viel einfacher zu bedienen wird und viel, wenn ich einen Computer anschalte, also ein Handy anschalte, dann ist es gerade da, das braucht nicht mehr lange, bis es da ist. Und ich glaube, das sind die Entwicklungen, die die Sache letztendlich einfacher machen. Also es wird ja nicht dadurch, dass es schneller wird, komplexer, sondern für den Endnutzer wird es ja immer einfacher. Die Interfaces, also das heißt die Knöpfe auf dem Computer, die verschwinden zugunsten von Bildern. Man muss nichts mehr Kryptisches eindöckeln, damit der Computer macht, was man möchte, sondern es wird alles immer selbstverständlicher. Man könnte sagen, also die Computer werden immer menschengerechter. Es ist anzunehmen, dass wir bald Sprachsteuerung haben, dass wir anfangen können, mit Computern zu reden. Das sind Auswirkungen von schneller Rechenleistung, aber letztendlich wird es für Menschen eigentlich weniger quirchig, würde ich das sagen, sondern das wird eigentlich selbstverständlicher.
Also im Moment sind 84% von allen Leuten in diesem Land, die Internet nutzen. Das würde im Prinzip heissen, die restlichen 16% kommen locker auch noch dazu.
Ah nein, nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Arten von Nichtnutzungen. Oft sind das auch relativ bewusste Nichtnutzungen, dass man sagt, nein, das brauche ich nicht, das will ich nicht, mit dem will ich mich nicht auseinandersetzen. Ich zum Beispiel persönlich, ich bin nicht auf Facebook. Das ist so ein Internetdienst, den man nutzen kann, wenn man will. Und es gibt sehr viele Leute, die das machen. Ich nutze das nicht. Ich lese darüber, als Soziologe natürlich. Irgendwann werde ich es vielleicht auch nutzen, aber im Moment nutze ich das nicht. Ich muss aber gleichzeitig im gleichen Atemzug sagen, wenn ich heute 18 wäre, würde ich das ziemlich sicher auch nutzen. Also das sind ja solche Unterschiede noch.
Das wäre ja eben Stichwort Kommunikation, die vielen Kommunikationswege, die wir uns geschaffen haben. Ich werde mit Ihnen vor allem über das im ersten Teil jetzt diskutieren. Ein kleiner Punkt bleibt aber noch, wenn wir so ein bisschen über das Allgemeine reden. Und zwar ist ja etwas, was man immer wieder hört, auch selber merkt. Man hat so ein Gerät, ein Handy zum Beispiel. Es gibt so unheimlich viele Sachen, die man machen kann mit dem Ding. Und in den seltensten Fällen braucht man alles. Oder das Gleiche ist, wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm haben. Sie können so viel Zeugs machen, man muss suchen, dass man daraus kommt bei dem, was man eigentlich braucht. Was ist das, der Spieltrieb vom Mann? Das sind ja meistens Männer, die es entwickeln.
Also manchmal ärgere ich mich selber darüber, über unsere Gilde, über die User Interfaces. Also vorher hat Petko gesagt, wie einfacher das geworden ist. Das ist nicht überall so. Also manchmal denke ich mir, also ehrlicherweise gesagt, die technischen Geräte und die gerade mit Computer so kompliziert. Also wenn ich denke, also jetzt vor 2-3 Jahren das Einchecken am Flughafen, der Billettautomat hat mich jedes Mal zu Rot gebracht, oder? Er ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber das ist jetzt für mich immer noch nicht ein User-Interface. Also ich habe nichts gegen den Flughafen, aber einfach das ist jetzt für mich ein User-Interface, wie es überhaupt nicht sollte.
User-Interface, um das noch auf Deutsch zu sagen.
Also einfach wie der Anwender, die Oberfläche, wie es der Anwender erfährt, ist einfach so schlecht gemacht, dass man einfach nicht gerade hergehen kann, und intuitiv spüren, was hier läuft. Und ich glaube, jetzt die Zukunft wird dort abgehen. Und da sieht man auch bei den Handyherstellern, die es schaffen, eben intuitive Bedienung zu machen, die machen das Geschäft in der Zukunft, wo eben am Menschen sich nähern. Oder? Also man einfach ohne Vorwissen, ohne dass man das Manual lesen muss, kann einfach damit umgehen.
Christoph Müller.
Gerade eine aktuelle Bemerkung dazu. Ich habe heute, gestern und heute ein paar Stunden damit verbracht, einen Computer, den ich neu habe, so einzurichten, dass er das macht, was ich gerne will, dass er macht. Ja? Dass er für mich passt. Und das finde ich eigentlich sehr gut, dass man grundsätzlich die Möglichkeit hat. Ich kann das so einstellen, dass er für mich passt. Und ihr stellt ihn anders ein und ihr stellt ihn anders ein, dass er für euch passt. Aber es braucht Zeit, das zu machen. Das ist der eine Aspekt, aber ich würde das nicht vermissen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass man es konfigurieren kann, dass man es einstellen kann, so wie man es selber gerne hat. Aber der andere Aspekt, der oft ein bisschen vergessen geht, ist, dass nicht nur ich den Computer ja konfigurieren, einstellen, sondern den Computer auch mich konfiguriert. Also oft wird einem ein System geboten mit Menü, mit Fensterchen, mit Bildchen, mit Abläufen, mit Prozeduren, die man machen muss, wo ich mich als Nutzer muss daran gewöhnen muss. Ich muss diesen Feldchen folgen, ich muss diesen Weg gehen. Und das wird meistens nicht beachtet, oder?
Ja, wer programmiert eigentlich wen, ist die Frage. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Letztendlich muss man sich das als Nutzer einfach sehr bewusst sein und man muss eine Auswahl treffen. Also wenn ich naiv an eine Software herangehe und mich einfach in Richtung dieser Software verbiege, quasi so, dass ich zu der Software passe, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Sondern man muss sehr selbstbewusst an diese Computer rangehen. Man muss wissen, ist es mein Werkzeug? Die sollen mir gehorchen. Wenn die Software in mir nicht passt, dann wähle ich eine andere Software und eigentlich nicht umgekehrt.
Also und wenn es nicht geht, muss ich nicht quasi einen Minderwertigkeitskomplex bekommen, dann ist der Computer schuld.
Genau, so denke ich das. Und ich denke, so denken heute sehr viele, auch von der jungen Generation. Mhm. Die wählen sich die Werkzeuge, die zu ihnen passen und die gut für sie sind.
Also es braucht ihnen Selbstvertrauen, gerade bei den älteren Generationen?
Also es braucht eine Souveränität, dass man das machen kann. Also man muss eine reflexive Ebene im Denken haben, man muss über das nachdenken, man muss einen Zugang dazu finden, wo nicht einfach schon gegeben ist. Und wo ich denke, es gibt auch Leute, die Mühe damit haben. Ob das Ältere sind oder Jüngere, weiss ich nicht.
Ja. Also für mich ist der beste Computer eigentlich der, wo man gar nicht merkt, dass es ein Computer ist. Also wenn ich im Auto innen beispielsweise ein Anti-Block-System habe und das schafft einfach, und ich merke es gar nicht, ich fahre einfach über Eis und es hängt immer an. Ich merke gar nicht mehr, dass es eigentlich der Computer ist, der genau das ausregelt und ich muss nicht ein Schuhmacher sein, dass ich das so fahren kann, sondern ein System selber tut das regeln oder ein System im Auto, das vielleicht tut an einem Hindernis ausweichen, dass es den Unfall nicht gibt. Das sind eigentlich für mich die Systeme, die ich gut finde, ohne dass ich nachher genau alles verstehen muss.
Dumm ist dann einfach, wenn das System bockt und dann kann man nicht mehr einfach gut einen Schraubenzieher holen und es flicken.
Das ist so, ja. Das ist so. Also das ist natürlich nachher Katastrophe. Es ist einfach interessant, wenn eigentlich das System halt stößt.
Aber es hat uns fragiler gemacht, alles in allem, oder?
Ja, auf der einen Seite ja. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, vielleicht muss man eben auch ab und zu sich den Computer wirklich abstellen. Ich habe gerade heute mit einem Kollegen geredet und der hat gesagt, wenn er jetzt eine Weihnachtsferie hat, nehme ich seine Frau quasi ins Handy weg, damit dass er also wirklich einmal auf der Familie da ist und er dürfte nur SMS ab und zu lesen, oder sonst sind er einfach durch an dem Handy. Also man muss wirklich die Computerabstinenz, finde ich, zeitweise wirklich auch sinnvoll.
Und das können Sie, die selber drin stecken?
Ja, für mich ist das...
Wie machen Sie es?
Also, gut, das Handy ist jetzt wirklich etwas, muss ich ehrlicherweise verstehen. Also, das ist schwierig. Also, es ist mir gerade gestern passiert. Jetzt, heute, habe ich gerade ohne Handy bin ich rausgekommen, weil ich im Zug liegen. Also, das ist ganz schwierig. Also, wenn man es ehrlicherweise sagen, es ist genau das Gleiche wie jetzt für mich, so vom Gefühl her, wenn ich ohne Geld würde rumlaufen. Wenn man kein Geld im Sack hat und, nachher plötzlich das realisiert, das ist noch blöd, oder? Und man hat so viel Information, also, ich habe so viel Information im Handy drin mittlerweile, oder? Dass, wenn ich das nicht bei mir habe, dann jetzt also bis zum Finden vom Ort. Also man muss sich plötzlich ganz wieder umkonzentrieren. Wie finde ich überhaupt den Ort jetzt wieder, oder?
Also das heisst, die Leute, die sagen, das ist Teufelszeugs, wir machen uns abhängig, die haben nicht ganz so recht.
Ja, Ich mache so einen Selbstversuch schon seit Jahren, indem ich weitgehend aufs Handy verzichte. Also, ich brauche das praktisch
nicht. Was heisst weitgehend?
Weitgehend heisst, ich brauche das vielleicht einmal im Monat. Nehme, trage es mit rum. Ja, zum Beispiel heute habe ich es mit.
Und Sie haben
ich habe gedacht, wenn der Zug Verspätung hat, dann könnte ich jetzt euch anrufen und sagen, ich komme ein bisschen später ins Radiostudio. Ich habe trotzdem Freunde. Ja,
und den Job und alles, und das funktioniert gleich.
Ja, aber ich bin auch nicht mehr 18. Nochmal zum Sagen. Ich finde, es ist wirklich ein Unterschied, ob man, also wenn heute 18-Jährige kein Handy haben und nicht bei Facebook dabei sind und so, haben sie möglicherweise Mühe, weil sie ausgeschlossen werden. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich finde es aber extrem wichtig, jetzt gesellschaftspolitisch gesehen, dass es auch weiterhin alle Möglichkeiten noch gibt, dass man auch ohne das kann sich bewegen in der Gesellschaft. Also, dass es noch Ortspläne gibt, wo man kann nachschauen kann, wo ist die Hero-Strasse und wo ist die Strasse. Dass es Fahrpläne gibt an der Bahnhof, wo man kann schauen kann. Und man nicht alles muss über elektronische Medien machen. Und das ist eben eine Gefahr heutzutage, dass das dann verschwindet, weil man sagt, ja, 16%.
Ja, Frau, alle drei, haben Sie das Gefühl, in Zukunft, das wird weggehen?
Man muss kämpfen, dass das bleibt, garantiert. Ja.
Also bei den bisherigen Medien war es ja eigentlich immer so, dass sie die Alten nicht verdrängt haben, sondern dass man hat dann gesagt, ja, als der Fernseher kam, jetzt gibt es das Radio bald nicht mehr. Und als das Internet kam, hat man gesagt, jetzt gibt es bald keine Bücher mehr. Und alles besteht eigentlich fort und alles besteht nebeneinander her. Und ich erwarte, dass noch weitere Medien dazukommen in irgendeiner Form. Und auch das wird keine große Gefahr sein für Buch oder Radio oder Fernsehen. Es wird, denke ich, aber alles vermehrt miteinander verschmelzen. Ich glaube, das ist das, was wir sehen werden und was ja heute auch schon der Fall ist. Diese Sendung kann man auch im Internet abrufen.
So ist es. Unter ihres1.ch. Sie hören den Doppelpunkt auf ihres1 im Rahmen von der Zukunftstag mit ihres1 in Zukunft. Wir reden über die schöne neue Welt, über Digitalisierung, die digitale Revolution. Ich sage noch einmal, wer meine Gäste sind. Der Dominik Petko, er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz in der Schweiz. Der Christoph Müller, Sozial- und Wirtschaftshistoriker und Soziologe. Und der ETH-Professor und IT-Unternehmer Anton Gunzinger. Kommunikation haben wir vorher angesprochen. Ja, die Wege haben sich vervielfältigt. Wir tun SMS, wir haben eben hier das Facebook, wo man gleichzeitig ganz viele Leute sagen kann, was man gerade am Unternehmen ist. Wir haben das Handy, wir tun E-Mails schreiben. Ich habe für die Diskussion allerhand Zitate und Meinungen in der Literatur und in der Presse gesammelt und habe zum Thema digitale Revolution und Kommunikation zum Beispiel das hier gefunden.
In einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht gibt es viele Möglichkeiten, sich auf den Gesprächspartner einzustellen. Da sind die Mimik, die Stimme und die Körperreaktion. Und genau das entfällt in der digitalen Welt. Wir sitzen vor Computerbildschirmen, da entstehen irgendwelche Wörter, die bei uns etwas auslösen. Aber der Schreiber weiß nicht, was er gerade beim Leser auslöst. Die Kommunikation verflacht unter Verlust emotionaler Inhalte.
Christoph Müller, Sie schütteln den Kopf.
Ich schüttle gerade den Kopf. Das scheint mir jetzt ein bisschen zu platt, die Aussage. Ich würde es anders drehen und sagen, Kommunikation wird anspruchsvoller. Also es ist schwieriger, weil man das unmittelbare Feedback nicht hat. Also Rückmeldungen. Ich schaue jetzt euch an und wenn ich lese automatisch, das sind wir uns gewöhnt, ich lese aus euren Reaktionen, ob ich so weiterrede oder nicht. Ja, so Sachen. Und das fällt weg, wenn man computervermittelte Kommunikation hat, speziell wenn sie textbasiert ist, also wenn man jetzt nur mit Text sich austauscht. Aber man muss dann halt einen Umgang damit finden. Jetzt zu behaupten, dass man dann keine Emotionen können damit ausdrücken, das kann ich nicht unterstreichen.
Smileys und was das noch alles gibt, aber nein, Missverständnis wird mehr.
Auch sprachlich. Missverständnisgefahr ist enorm viel höher. Wir, alle, die das nutzen, fliegen irgendwann auf die Nase, würde ich mal behaupten. Oder sie schon mindestens einmal auf die Nase geflogen. Aber man kann etwas daraus lernen. Man kann versuchen, sprachlich sich präziser auszudrücken. Also nicht nur die Smileys und so, sondern wirklich auch halt eine präzisere Sprache zu haben, mit dem Medium lernen umzugehen. Das ist möglich und würde jetzt behaupten, das machen einige souverän.
Ja. Ja, das ist ähnlich wie bei einem Briefwechsel. Also ein Briefwechsel, da verzichtet man ja auch auf Mimik, auf Gestik und trotzdem kann das sehr emotional sein oder kann sehr viel transportieren. Ich glaube, der Hauptunterschied bei der Kommunikation im Internet kann sein, in gewissen Plattformen, dass die Reichweite eine andere ist. Das heißt, wenn ich da etwas kommuniziere, dann ist das nicht mehr persönliche Kommunikation, sondern ich kommuniziere irgendwie da hinaus in diese Weiten des Internets und die ganze Welt kann das lesen. Und da können halt dumme Sachen passieren, wenn ich Sachen von mir preisgebe, die ich lieber nicht von mir preisgeben möchte. Oder wenn ich Videos ins Internet stelle, die man besser nicht in dieser Form sehen soll. Und das ist nur sehr schwer, das wieder aus dem Internet rauszubringen. Und das, da sind sich viele Kinder und Jugendliche auch nicht so ganz bewusst, dass das irgendwie problematisch sein kann. Sondern die haben einen sehr unbefangenen Umgang damit. Und da laufen momentan sehr viele Bemühungen, die dafür zu sensibilisieren für solche Sachen. Aber diese ganzen Vorwürfe, die es da gibt, dass das die vereinsamt oder was auch immer. Es gibt jetzt gerade eine große neue repräsentative Studie in der Schweiz dazu, die ganz klar zeigen kann, dass was die Kinder und Jugendlichen heute noch am liebsten machen, ist sich mit Freunden treffen. Und nebenbei sind sie halt auf all diesen Plattformen und kommunizieren im Internet, aber das hat das tatsächliche Treffen von Angesicht zu Angesicht überhaupt nicht ersetzt.
Könnte man vielleicht sogar das Gegenteil behaupten und sagen, es wird intensiver, weil es ungehemmter ist. Man trifft jemanden vielleicht in einem Chat oder fährt davon schwätzen, fährt davon erzählen und man weiss, eigentlich könnte man jederzeit den Stecker rausziehen und man verratet seine tiefsten Geheimnisse viel schneller, als wenn man eben jemanden in die Augen schauen müsste.
Also ich bin noch bleiben hängen vorher, wieder, was ich finde ist, wenn man es über das Internet geht, dann wird Kommunikation aus meiner Sicht langsamer. Weil sie, wenn ich jetzt gerade, ich spüre gerade, oder ich sehe gerade ihre Reaktion, den Kopf schütteln oder die Augen abschlagen oder den Kopf auf die Seite heben, und das merkt man sofort. Und das geht viel schneller und darum ist auch für uns, das persönliche Meeting ist absolut zentral. Also wenn wir auch Programme schreiben und neue Computer entwickeln und so, dann ist immer die persönlichen Treffen, das ist eigentlich fast der wichtigste Teil von dem ganzen Entwicklungsprozess, obwohl man nachher mit Internet und E-Mails und bla bla einfach alles zusammen schafft. Aber dort in dem Persönlichen, das ist so etwas Wichtiges. Und ich bin, dort bin ich halt ein altmodischer Typ, weil ich habe lieber die Leute vor mir und du lieber mit ihnen schnurren, excuse, wenn ich das so sage, weil das, der spürt man doch noch das Gegenüber. Und natürlich brauche ich das andere noch für Verstärkung und für gewisse Dokumente austauschen und so und Präsentationen. Aber das Wichtige ist, die Person persönlich zu treffen. Und dort passiert das Wichtige, aus meiner Sicht. Also jetzt bei mir. Also ich kann natürlich nicht reden für die anderen, für die ganze Gesellschaft, wie das ist. Aber für mich ist das persönliche Treffen ist absolut Schlüssel. Oder?
Das sagt Anton Gunzinger, IT-Unternehmer, den ich noch erwähnt habe an dieser Stelle. Christoph Müller.
Ja, ich möchte etwas aufgreifen, was Herr Petko vorher gesagt hat, dass sich Medien nicht ausschliessen, sondern dann parallel weiterlaufen. Also jetzt zum Beispiel Zeitungen, Radio, Fernsehen und so weiter. Auch das Internet, das hat ja nicht einfach andere Beziehungen einfach ausgeschlossen. Ich habe vor 15 Jahren so Untersuchungen gemacht zu der Nutzung von meistens Jugendlichen, die dann so Internet-Kommunikationsdienste genutzt haben, News, Gruppen und Chats. So. Und oft haben die sich, also, gut, muss man sagen, sie häufige User gewesen, also sie, die wirklich viel Zeit dort verbracht haben. Aber die haben sich oft nicht zuerst über das Internet kennengelernt und später allenfalls noch außerhalb vom Internet, sondern meistens haben sich die schon kennt außerhalb vom Internet, in der Schule, in der Lehre, im Fußballclub und so. Und dann haben sie den Tag durch geredet und am Abend, als sie heimgegangen sind, haben sie ihre Kommunikation im anderen Medium weitergeführt. Und wenn ich noch etwas da anhänge, was aber dann schon besonders ist an dieser Form von Internetkommunikation oder computerbasierter Kommunikation, ist, dass es reicher ist in dem Sinn, dass es mehr Möglichkeiten erlaubt, seine Identität dort zu zeigen. Also man hat auch mehr Kontrolle darüber, was für ein Bild man von sich gibt. Ich kann dort auftreten als jemand, der, was weiß ich jetzt, ich kann jetzt ein gutes Beispiel machen, aber ich kann mich dort präsentieren.
Ein bisschen schöner, ein bisschen besser.
Die meisten präsentieren sich ja dann von der schönsten Seite. Und dann wird es problematisch, wenn das Bild, das man da draussen macht, also das man in dem Internet vor sich gibt, plötzlich nicht übereinstimmt. Oder wenn man mit mehreren Figuren in dem Internet spielt, mit mehreren Spielfiguren quasi. Also einer bin ich der Hobby und einer ist der Dudi und so. Und das, wenn das mal zusammenbricht, das Gebäude, dann bringt das auch sehr grosse Enttäuschungen mit sich.
Mein Eindruck ist, dass viele Leute wissen, dass auf der anderen Seite des Bildschirms wirklich Menschen sitzen. Das finde ich ganz elementar, dass die da wirklich das Gefühl haben, ich stelle mich jetzt hier dar. Entweder man kann ja im Internet anonym sein, wenn man möchte, oder man kann es versuchen. Oder man kann sich wirklich als Person darstellen oder auch als Rolle darstellen, so wie man eigentlich gar nicht ist, sondern so wie man gerne sein möchte. Aber es passiert trotzdem in einem sozialen Raum. Es passieren immer wieder solche Grenzüberschreitungen. Und das ist das, was für auch Jugendliche oder für Leute, die sich in Chats bewegen, den Reiz ausmacht, dass man sagen kann, eben war ich noch anonym, jetzt gebe ich was von mir preis oder was zeige ich von mir und wie zeige ich es von mir. Und das ist im Grunde, glaube ich, der ganz große Reiz im Netz.
Stichwort Leute treffen vorher, also wo auch immer, oder dann eben durchs Internet oder dazu, haben wir noch ein paar Zahlen.
Wo wir im digitalen Zeitalter einen Partner finden? Zu 26,6% im Ausgang, 27,3% bei Bekannten oder Freunden, 20,8% am Arbeitsplatz und am vierthäufigsten mit 14,4% im Internet.
Ja, bringt einem ja die Möglichkeit, also 14%, das ist eigentlich nicht weniger für das, dass das Internet noch vor kurzer Zeit, also verhältnismäßig gar nicht gegeben hat. Das ist eine hohe Zahl, oder? Also ich mag mich erinnern, vor 10 Jahren war es fast unanständig gewesen, wenn man gesagt hat, ich habe im Internet kennengelernt.
Ja, also eine erste Vorbemerkung als Soziologe muss ich sagen, das finde ich jetzt komisch, wenn man Methoden anwendet, wo am Schluss dann nur eine Kategorie zutrifft. Wenn ich jetzt meine Partnerin kennengelernt habe, kann ich nicht sagen, das ist genau der war am Arbeitsplatz, sondern das sind auch Prozesse, die ablaufen. Also würde ich jetzt ein Fragezeichen machen hinter die Methode von der Untersuchung. Aber okay, ich finde 14%. Na und, ist doch gut. Also das bietet ja sehr viele Möglichkeiten, dass man sich im Internet mal einen ersten Kontakt knüpfen kann, ein bisschen kennenlernen kann. Und am Schluss entscheidend sind dann andere Faktoren. Aber es ist eine Kontaktbörse natürlich, sei es für Partnerschaften, sei es für Autos zu kaufen, sei es für alte Computer zu tauschen, eine Briefmarke zu tauschen. Wieso nicht?
Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Arten im Internet, jemanden kennenzulernen. Also es kann durchaus sein, dass es jemand ist aus dem Freundeskreis, den man über Facebook entdeckt oder jemand, den man zufällig trifft und dann schaut man über Facebook, welche Freunde hat denn der oder die oder eben es gibt auch die Möglichkeiten, irgendwie anonym auf Leute zuzugehen, wie es früher in Kontaktanzeigen der Fall war. Ich denke, auch da ist es wirklich, das Internet verdrängt nichts, sondern es liegt eigentlich wie so ein Netz über allen sozialen Beziehungen, die es sonst so gibt in der Welt.
Und trotzdem muss man wahrscheinlich überlegen, was man genau macht, wenn man in dem Internet ist. Ein kritisches Statement habe ich gefunden.
Wozu muss sich ein 14-jähriges Mädchen im Internet präsentieren? Warum eine Familie im Internet ihr Privatleben ausbreiten? Welche Menschen haben es nötig, von wildfremden Menschen gesagt zu bekommen, du bist toll? Das grenzt ans Pathologische. Viele der Motivationen sind nur in einem unkontrollierten jugendlichen Überschwang zu verstehen, wo der Frontalkortex Schwierigkeiten hat, das eigene Verhalten zu kontrollieren.
Dominik Petko, Professor für Pädagogik.
Ja, also Kinder und Jugendliche haben Bedürfnisse wie viele andere Menschen auch. Man spricht da von solchen basalen Bedürfnissen in der Psychologie. Dazu gehört eben auch das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis, sich als kompetent wahrzunehmen, das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit und viele, viele andere Bedürfnisse auch. Das Internet ist ein Ort, wo man sich das holen kann. Ein Ort neben vielen anderen natürlich. Und als solcher wird dieser Ort eben auch genutzt.
Also es ist schon immer so gewesen, jetzt hat man einfach das Internet, wo man das machen kann. Was wäre es früher gewesen?
Natürlich, also ganz verschiedene.
Der Turnverein?
Ja, zum Beispiel. Also die anderen Orte hören natürlich nicht auf zu existieren. Und das Internet ist jetzt ein weiterer Ort, häufig wo im Grunde dann auch die gleichen Aktivitäten weiter betrieben werden. Also jemand, der im Turnverein ist und sich da seine Anerkennung holt, der wird das vielleicht im Internet noch weiterziehen und sich da als Mitglied eines Turnvereins oder als jemand, der dieses oder jenes Hobby hat, präsentieren. Ich finde das eigentlich nicht ungewöhnlich und ich finde das also gar nicht pathologisch.
Der Anton Gunzinger schürzt die Lippen und schüttelt den Kopf.
Ja, also, was soll ich da dazu sagen? Also, weil das ist, ich bin eigentlich, von dem her gesehen, bin ich nicht ein starker Internet-User, weil ich nehme mir einfach Zeit nicht. Weil, wenn ich schaue, was ist eigentlich, was ist unsere Ressource, die am kostbarsten ist, und das ist Zeit. Und mir ist es einfach schade, vor diesem Kasten zu viel zu sitzen. Oder ich bin schon, muss ich ehrlicherweise sagen, überfordert mit den E-Mails, die ich bekomme. Also ich komme so viele E-Mails pro Tag über und nachher, wenn ich denke, was da alles reinkommt und oft schaffe ich es nicht einmal, das alles abzuarbeiten, was da daherkommt. Und nachher sollte ich mich jetzt da noch in meiner Freizeit auch noch an das rein tun. Also nein, danke. Also, gut, ich bin natürlich ein alter Mann, also von dem her gesehen kann man das nicht, bin ich nicht stellvertretend für die ganze Bevölkerung. Aber das ist mir einfach schade um Zeit, weil da bin ich einfach noch halt altmodisch und denke, ich will lieber ein Zeug realer erleben und lieber, also für mich ist, mit Menschen eben zusammen zu sein oder ihre Luft zu spüren oder eben auch irgendwo spüren, mein Leben noch, das Wetter zu spüren, oder? Also das ist für mich wichtig. Also das ist einfach, dass man noch, dass ich noch nicht einfach die ganze Zeit in dem Kopf drin bin, weil das dunkelt mich nachher, wenn man die ganze Zeit immer in dem Kopf oben ist, dann kann ich einfach, es gibt ja auch, der Mensch besteht ja auch noch aus anderen Sachen und wenn das nachher so dominant wird, das ist durch mich eine grosse Gefahr. Und da bin ich halt einfach anders gewickelt und darum kann ich dort nicht mithalten.
Ja, ein Aspekt ist das, also wenn man jetzt von Selbstdarstellung im Internet redet, also ein 14-jähriges Mädchen tut sich da präsentieren, ganze Familie und so, dann sehe ich eine Schwierigkeit drin, oder es kann sehr schnell problematisch werden, weil man zwar ein Stück weit Kontrolle hat darüber, was für ein Bild man dort verbreitet, aber zum Teil hat man dann die Kontrolle eben plötzlich nicht mehr. Und das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich, von Medienkompetenz, was man eigentlich müsste können, ist, sich bewusst sein, will ich jetzt das Bild aufs Internet stellen oder nicht? Und das muss ich mir ja auch dauernd überlegen, wenn ich habe Webseiten und dort tue ich auch Sachen drauf und ich muss mir das dann aber schon überlegen, was tue ich da drauf und was nicht. Und das muss man irgendwo lernen. Das ist das eine, was man muss lernen. Ich hänge gerade noch das andere an vom Herrn Gunzinger, dass man dauernd berieselt wird oder beschossen wird schon fast mit Inputs, mit Informationen, mit E-Mails, mit Nachrichten, mit was weiß ich, was alles reinkommt und das muss man alles verarbeiten. Das finde ich ist eigentlich, man kann sagen, ein positiver Begriff ist, es ist eine Herausforderung. Man muss heutzutage können mit solchen Sachen umgehen. Und ein bisschen negativer gesagt, ist es auch eine Zumutung. Also es wird einem zugemutet, täglich 100 Mails, 500 Mails müssen zu verarbeiten.
Umgehen mit all diesen vielen Informationen. Sie geben mir Stichwort für das zweite grosse, in Anführungszeichen, Zauberwort in diesem ganzen Internetkuchen, in der nächsten Kommunikation, die Informationen, die Info-Flut. Und auch dazu haben wir wieder ein Statement.
Die Netzkultur ist eine Kultur der Jetzigkeit. Das Internet lässt uns wissen, was unsere Freunde und die Welt jetzt gerade treiben. Wie Geschäfte und Märkte und das Wetter jetzt gerade sind, wie die öffentliche Meinung, die Trends und Moden jetzt aussehen. Nach und nach hat sich die Aufmerksamkeit der westlichen Welt von dem engen Raum einer Familie oder Ortschaft und ihrer Geschichte auf eine größere Gemeinschaft, die ganzen Nationen, die ganze Welt gerichtet. Der Starkult, der Einfluss von Meinungsumfragen, die schwindende Bedeutung geschichtlichen Wissens, die Uniformität der Meinungen und Einstellungen unter Akademikern und anderen gebildeten Eliten, all dies ist Teil desselben Phänomens.
Ja, Verflachung im grossen, breiten Rahmen. Dominik Petkow, sehen Sie das auch so?
Das ist mir jetzt persönlich viel zu kulturpessimistisch, das würde ich natürlich nicht unterschreiben. Globalisierung und Beschleunigung, ich denke, das passiert tatsächlich durch die Medien. Aber das ist ja nicht zwingend negativ und das ist auch nicht geschichtslos, würde ich sagen. Man könnte sogar sagen, das ist eigentlich das ist, was man heute auch braucht. Wir brauchen ein globales Bewusstsein. Wir müssen wissen, was in anderen Teilen der Welt vor sich geht. Das Internet bietet die Möglichkeiten, dass wir uns da auch über Weblogs, also solche Internet-Tagebücher und so aus erster Hand informieren können. Wir können uns Videos anschauen, die von Leuten vor Ort gedreht wurden mit verwackelter Kamera, und wir sind nicht mehr angewiesen unbedingt nur auf dieses Fernsehen. Wir müssen natürlich immer drüber nachdenken, woher kommen diese Quellen, welche Qualität haben diese Quellen. Man kann nicht alles für bare Münze nehmen.
Wie kann man das?
Dafür ist natürlich Bildung nötig. Und auf der einen Seite ist das sicherlich ganz traditionelle Bildung. Also ich muss ein Wissen haben, damit ich mit diesem großen Wissen im Internet umgehen kann, damit ich sagen kann, was ist eigentlich gute Information, was weniger gute Information. Aber ich brauche auch ein Wissen übers Internet. Also die klassische Bildung, die reicht eben nicht, sondern ich muss wissen, wie Internet funktioniert, wie im Internet Geld verdient wird, was für Technik dahinter steht, hinter gewissen Sachen auch. Das sind Wissensbestände, die braucht man auch, und die werden in der Schule heute leider noch nicht vermittelt.
Müsste aber.
Aus meiner Sicht müsste das der Fall sein. Es gibt verschiedene Lehrpläne, die da schon existieren. Momentan werden diese sprachregionalen Lehrpläne entwickelt, und da ist das auch ein Thema.
Also was ich den Eindruck habe, es gibt schon eine gewisse Veroberflächlichung von der ganzen Sache, weil durch das kommen eigentlich wichtige Themen, jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt wieder ein bisschen darüber, über die ganze Finanzgeschichte, was ist dort der Zusammenhang, weil dort passiert im Moment etwas, wo kann dafür sorgen, dass wirklich sehr viel in sehr kurzer Zeit kann kippen. Und statt Und ich habe aber gleich das Gefühl, mich gehört das zwar überall ein bisschen und so, oder ein bisschen lesen in der Zeitung, und da gibt's noch ein bisschen, aber wir sind uns gar nicht bewusst, was das eigentlich läuft, und mir wird einfach so, es geht normal weiter, und durch die Informationen, die wirklich wichtig sind, das ist jetzt zum Beispiel eine von den Informationen, die ich im Moment als extrem wichtig erachte, was dort passiert, durch denen nicht die notwendige Priorität setzen. Und es kann dann eigentlich fast immer ist ja so, dass die Sachen, die nachher unser Leben sehr stark beeinflussen können, also bis zur Kündigung an der Arbeit, am Arbeitsplatz und weißt du, das hat ja dann einen grossen Einfluss. Die Wellen, die dort kommen, oft nimmt man die nachher vor lauter Geräusche, die da kommen, aus dem Internet raus und aus den Medien raus natürlich auch, oder?
Also man nimmt das Wesentliche nicht mehr wahr.
Es ist zu viel Information. Es ist einfach, in diesem Rauschen innen nachher noch zu können, um was geht es eigentlich? Das ist manchmal keine Beschwerde. Und dort habe ich auch gewisse Erwartungen natürlich an die Journalisten, oder, dass die eben auch eine Sichtung machen. Und das habe ich ja bei einem normalen Medium, also Radio oder Fernsehen oder Zeitung, dort habe ich ja das, dass ich jemanden habe, der das sichtet und nachher das kondensieren und das auch interpretieren.
Also wir dürfen uns nicht abschaffen?
Nein, das ist ein Dienst. Für uns, wo ganz wichtig ist, weil ich will nicht tagelang das lesen, sondern ich will ein Kondensat, wo wirklich aufgearbeitet ist.
Das finde ich auch noch so eine Herausforderung, die Zusammenhänge zu erkennen, also dass verschiedene Elemente miteinander zusammenhängen. Und wenn ich jetzt den Begriff aufgreife, der im Zitat vorher genannt wurde, ist die Jetztigkeit vom Internet. Jetzt, was ist jetzt für Wetter, was passiert jetzt gerade? Also, ich bin aber noch ein bisschen Historiker, dann fehlen mir der Zusammenhang über die Zeit hinweg. Aber das ist ja nicht nur beim Internet so. Wenn ich jetzt Wetterberichte anschaue in den Zeitungen oder auch im Fernsehen, dann kommt einfach ein Sonnerli mit Wölkeli, Sonnerli mit Wölkeli und Regen, Tröpfli. Gut, das ist das, was man versteht unter Wetter. Mich interessiert, wo ist das Hochdruckgebiet, wie bewegt sich das, warum passiert das? Ich möchte gerne so Zusammenhänge sehen. Die finde ich natürlich schon auch auf dem Internet. Aber ich muss die suchen. Und so gibt es ganz viele Stückchen, wo im Internet praktisch zusammenhangslos einfach tosten, also quasi reingeworfen werden, obwohl das Ganze ja vernetzt ist. Aber es braucht eine Fähigkeit, sich können dann in diesem Netz zu orientieren und sinnvolle Zusammenhänge zu schaffen, sinnvolle Reflexionen zu schaffen. Das ist eine recht grosse Herausforderung, die ich auch finde, Herr Petko hat das sehr unterstützt, dass es da...
Wie kann man es lernen?
Im Internet ist jeder sein eigener Filter, jeder ist sein eigener Redaktor, jeder macht seine Nachrichten in gewisser Hinsicht selbst. Und Natürlich gibt es auch da Redaktionen, die einem etwas anbieten, aber die Vielfalt ist so groß, dass man irgendwie lernen muss mit der Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern da wächst man hinein und man muss sich lange damit beschäftigen und drüber nachdenken. Und dann entdeckt man für sich die Kanäle und man stellt sich ein Menü aus Kanälen zusammen, teils Fernsehen, teils Radio und natürlich viel auch im Internet. Und das kombiniert gibt dann, denke ich, eine relativ umfassende Information.
Und gerade aber offenbar beim Zusammenstellen von diesen Kanälen und den Informationen kann man auch in eine Falle tappen.
Das Internet, wie es heute ist, ist im Grunde genommen eine Maschine zur Verstärkung unserer Vorurteile. Je größer das Angebot an Informationen ist, desto pingeliger entscheiden wir uns mitunter für genau das, was uns zusagt, und ignorieren alles andere. Oder anders, wer das Internet nutzt, der weiß meist schon, wonach er sucht, und er wird mit diesem Werkzeug vor allem seinen eigenen Kenntnisstand und seine eigenen Überzeugungen stärken. Wer seinen Wissensstand und seinen Horizont erweitern will, der braucht mehr als den Algorithmus einer Suchmaschine.
Also gerade wenn ich jetzt auch schaue, natürlich Politik fährt voll auf dem ab. Also wenn wir in der Politik, wenn eine Abstimmung über Minarett so dominant wird, also ist das wirklich das Problem, das wir in der Schweiz haben? Dann muss ich sagen, hey, hallo Freunde, ich glaube, wir haben noch zwei andere. Wir haben zum Beispiel eben gerade dank dem Computer ist die Arbeitsproduktivität, die wir erreichen. Also wir haben vorhin über Computerleistung geredet, aber etwas ganz anderes, was im Hintergrund abläuft, ist nämlich das, dass dank dem Computer, dank der Intelligenz der Maschine, wir immer produktiver werden und wir werden in der Zukunft gar nicht genügend Arbeitsplätze haben. Das ist unmöglich. Wir haben eine Produktivitätssteigerung von 2-3% pro Jahr. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir werden, wenn das so weitergeht, und das geht so weiter, da können wir fast gar nicht machen, wir werden mit grösseren Arbeitslosenzahlen müssen leben, das heisst 20, 30 oder noch mehr Prozent. Und das sind Sachen, die uns werden viel stärker betreffen. Und wir gehen nachher über Minarett diskutieren. Also das ist nicht aus dem Internet gekommen, aber es ist eben genau passiert eben in dem Trend von dieser Oberflächlichkeit, wo man nachher irgendetwas rauspickt und das zu irgendetwas ganz Wichtigem
macht. Und alle kommen drauf
und merken nachher gar nicht, hey, da passiert eine tiefere Welle, die für uns viel wichtiger ist. Dort ging es zum Beispiel darum, müssen wir nicht irgendwo über ein bedingungsloses Grundeinkommen oder andere Konzepte nachdenken, wo man nachher sagt, hey, wir als Gesellschaft müssen ja irgendwie zusammenleben und das muss funktionieren auch für die nächsten paar hundert Jahre. Was müssen wir da alles machen? Und es wird aber relativ wenig darauf diskutiert.
Ich meine auch, dass die Oberflächlichkeit bei sehr vielen Leuten so anzutreffen ist, dass man genau das sucht, was man eigentlich sowieso schon weiss. Ja, und sich dann bestätigt in dem, was man vorher schon im Kopf hatte, wie das Zitat so gesagt hat. Es hat früher auch eine Webseite gegeben, die mir sehr gut gefallen hat. Die hat einfach zufälligerweise aus allen Webseiten, die man gefunden hat, irgendeine ausgewählt. Und die ist einem dann angezeigt worden. Und das habe ich dann sehr geschätzt. Das habe ich dann zum Beispiel 10 Mal nacheinander gemacht oder 100 Mal nacheinander gemacht. Und das gibt einem einen kleinen Einblick, was es alles gibt. Ja? Ich weiß nicht, ob es diese Webseite heute noch gibt.
Also nach der Zufallsgenerator.
Der Zufallsding, ja. Und das können wir ja bei Musik zum Beispiel auch machen. Es gibt so viel Musik im Internet. Spielen wir mal irgendwelche Lieder ab. Das gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich auf etwas stoße, was ich vorher noch gar nicht gehört habe. Ich werde gar nicht auf die Idee kommen, so etwas zu hören. Mhm. Aber vieles ist ja so strukturiert, dass es schon in Gruppen zusammengefasst ist. Also Musik in Musikstilen, in Schubladli da. Und es gibt dann die Suchprogramme, die sagen, find mir ähnliche Musik wie die, die ich sowieso schon höre. Und so kommt man natürlich nie aus dem Kreis raus. Muss nicht schlecht sein, aber ist dann eine Beschränktheit.
Gibt es denn eine Art Handelsanleitungen als Pädagoge? Dominik Petko, können Sie uns sagen, wie man es denn machen muss, dass man eben genug offen bleibt, dass man sich nicht einspuret und halt gleich irgendwo einen guten Weg findet durch die vielen Informationen?
Ja, ganz wichtig ist, dass man mal nicht mehr das Internet als etwas begreift, was man nur relativ passiv und rezeptiv nutzt, sondern dass man sagt, das Internet ist etwas, das kann ich aktiv und produktiv nutzen. Also das Internet, das heißt ja heute so schön...
Was heißt das konkret?
Web 2.0 ist das Stichwort, das sogenannte Mitmach-Web. Das heißt, dass man selber anfängt, Blogs zu schreiben, dass man sich in Diskussionen beteiligt und so weiter und so weiter, dass man bei Twitter dabei ist und sich mit Kurznachrichten innerhalb einer Community beteiligt. Und in dem Augenblick passieren tatsächlich, weil dann sitzen einem nicht Algorithmen gegenüber, sondern dann sitzen einem andere Menschen gegenüber und die geben einem Hinweise und dann wird das Internet wirklich interaktiv. Und zwar nicht die Interaktivität der Maschine, sondern die Interaktivität mit anderen Menschen, die auf den anderen Seiten der Bildschirme sitzen und die sich da genauso beteiligen. Und ich glaube, dann wird das Internet sehr, sehr überraschend.
Da müsste man einfach nur aufpassen, dass man nur die lieben Menschen trifft und nicht die Bösen im Internet. Stichwort Gefahrennetz, ein riesiges Thema, können wir hier unter dieser Stelle nicht diskutieren, aber wenn Sie das interessiert, hören Sie heute in einer Woche am Morgen von 9 bis 11 die Sendung Treffpunkt auf deren Seite. Dort geht es dann um das Thema Gefahr aus dem Cyberspace. Ich möchte meine drei Gäste noch um einen kurzen Gefallen bitten, und zwar, wenn wir noch ein bisschen Kaffeesatz lesen, in ein paar wenigen Sätzen. Anton Gunzinger, Dominik Petko und Christoph Müller, wenn Sie müssten sozusagen den Tag heute in 20 Jahren zeichnen, was haben Sie das Gefühl, wie leben Sie denn? Anton Gunzinger.
Mir scheint das Wichtigste ist, mich selber, erforschen oder zu spüren, einfach als Mensch. Also, das tut mich, herauszufinden, wer bin ich überhaupt und was ist meine Aufgabe. Das tut mich viel ein wesentlicherer Punkt. Und dass ich da natürlich werde technische Sachen brauchen, das könnte man vorstellen, aber das ist für mich, nebensächlich. Und dann tut es mich, möchte ich gerne einen Beitrag machen für eine Gesellschaft. Ich möchte etwas machen, wo sinngebend ist. Und das heisst für mich eben so Themen wie, wie können wir zusammenleben, im weitesten Sinn, also das hat mit Energie zu tun, aber auch mit Information zu tun, mit Technologie zu tun. Kann Technologie helfen oder gerade Computer helfen, besser umzugehen mit unseren Ressourcen? Das sind alles Fragen, die mich extrem spannend tun. Und das natürlich auch mit Teams zusammen zu realisieren. Das ist eigentlich das. Und da bin ich oder will ich mit aktiven Menschen zusammenarbeiten. Das alles, für mich hat das noch sehr mit Menschenkontakt hat sehr viel zu tun.
Und sind Sie zuversichtlich, dass Sie in die Richtung wird gehen, also ganz generell?
Also für mich geht es sicher in die, also ich werde dann alles machen, dass Sie in die Richtung geht. Ich habe für Gesellschaft, da muss jeder auf eine gewisse Art halt selber entscheiden, was er will.
Was bringt Ihnen, Christoph Müller, Digitalisierung in 20 Jahren? Wie sieht Ihr Tag aus?
Ja, ich denke, zwei Varianten. Ja, die eine Variante ist, ich werde weiterhin Computer nutzen. Die Computer werden kleiner sein. Ich selber werde mich dann mehr darauf einlassen, zum Beispiel auch mit Bildern zu kommunizieren. Ja, was ich bis jetzt eigentlich nicht mache. Ich werde die Möglichkeiten vielleicht ein bisschen mehr nutzen, was eigentlich gäbe. Ich werde dann aber weiterhin darauf achten, dass ein Computer, jetzt im Sinn von Werkzeugcomputer, nicht im Schlafzimmer wird stehen und nicht im Wohnzimmer wird stehen und nicht in der Küche wird stehen. Das denke ich, wird es auch in 20 Jahren bei mir nicht geben. So. Aber das ist der eine Weg. Der andere Weg, ich lebe dann irgendwo in den Bergen, in der Hütte und hast dort meine Ruhe.
Und haben ein WLAN oben, das sie alle können erreichen können.
Aber das ist noch die grosse Frage, ob ich das will oder so. Ich habe schon auf dem Land gelebt, eine Zeit lang, also ohne so Zivilisation. Und das hat Vorteile, aber ich selber, mindestens im jetzigen Stand, möchte ich das nicht missen. Ich brauche das Internet, ich gebrauche das gern.
Dominik Petko.
Ja, in 20 Jahren, da bin ich noch voll berufstätig und beschäftige mich immer noch mit Schulen. Und Schulen, denke ich, die werden dann immer weniger aussehen wie Lernfabriken, sondern die werden wirklich sehr aktiv und kreativ und auch reflektiert, kritisch Computer einsetzen. Einfach da, wo es Sinn macht für das Lernen von den Kindern. Und Computer, denke ich, werden überall selbstverständlich sein. Und ich glaube, es geht. Es wird nicht so sein, dass das Zusammenleben extrem verändert. Menschen werden Menschen bleiben und Computer werden sie dabei unterstützen.
Ich glaube, da gehen wir das letzte Statement dazu, wo ich in verschiedenen Büchern und Medien zusammengesammelt habe. Eins, das mir eigentlich noch sehr gut gefallen hat. Danke Ihnen vielmals, Anton Gunzinger, Christoph Müller und Dominik Petko, fürs Gespräch.
Die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die Herausforderungen durch Klimawandel, Energieversorgung, neue Krankheiten und die globale Demokratisierung des Wohlstandes werden weder das Internet noch die Genforschung bewältigen. Die nächsten Ergebnisse werden Ingenieure liefern, die Verkehrswege, Motoren und Gebäude optimieren, Designer, die simple Lösungen für komplexe Probleme finden, Künstler und Autoren, die allgemeingültige Wahrheiten finden.
Der Doppelpunkt zum Zukunftstag auf DRS1 Bildung, Medien, Politik. Gäste von der Karin Frey sind der Anton Gunzinger, ETH-Professor und IT-Unternehmer, der Dominik Petko, Professor Pädagogischer Hochschule für Pädagogische Hochschule Schweiz und der Soziologe Christoph Müller. Den Doppelpunkt gibt es auch im Internet zum Hören auf drs1.ch.
Mit DRS1 in Zukunft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.